Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Direkt eine Überraschung zu Beginn. Es heißt ja What's Next Agencies und jetzt könnte man meinen, ich spreche mit AgenturvertreterInnen. Tue ich heute aber nicht. Heute geht es nämlich um gar keine Agentur, sondern es geht um eine Beratung, besser gesagt Strategieberatung. Mit den beiden Gründern von Different, Alexander Kiok und Jan Pechmann, diskutiere ich heute über neue Geschäftsmodelle, eine neue Positionierung, neues Wachstum und über Jans Herzensthema Purpose. Das ist nicht neu, aber ansonsten ist eigentlich alles andere neu in dieser Podcast-Folge und insofern ist das Motto neu. Ihr beiden, ich freue mich total, dass ihr heute meine Gäste seid, dass die Technik geklappt hat und dass ihr unsere ZuhörerInnen an eurem Blick auf die Zukunft des Marketings, der Branche, der Marken teilhaben lasst. Schön, dass ihr da seid.
Danke, Kim.
Schön, hier zu sein. Danke, Kim.
Ja, zumindest digital hier zu sein. Ne? Also wir sehen uns ja leider nur über diesen blöden Screen, aber trotzdem schön, dass wir die Zeit zusammen gefunden haben. Ich mache mal ganz kurz so ein bisschen Scene-Setting für alle, die jetzt zuhören und eben gesagt haben, Different habe ich schon mal gehört, aber was machen die nochmal? Ich glaube, davon wird es nicht viele geben, aber vorsichtshalber mache ich es nochmal. Ihr beide habt tatsächlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Strategieberatung vor 24 Jahren gegründet, oder? Also ihr genau, wart ja. Mitarbeiter Nummer 1 und Nummer 2.
Genau, eigentlich Wahnsinn. Waren wir das doppelte Lottchen, waren beide Nummer 1. Und zu deinem Intro, tatsächlich haben wir uns damals als Strategieagentur firmiert. Insofern passt der Titel What's Next Agencies doch ziemlich
okay, gut. Irgendwie schon zumindest aus der DNA, aber die Agentur habt ihr dann jetzt abgeschüttelt. Wenn man auf eure Website guckt, sieht man nur noch die Beratung da, genau. Also ihr habt das vor 24 Jahren, nächstes Jahr habt ihr 25-jähriges Jubiläum, habt ihr Different als, das fand ich ganz sympathisch, Vor- und Querdenker für ambitionierte Marken gegründet. Habt heute 120 MitarbeiterInnen, sitzt in Berlin und München und seit dann 2017, das ist jetzt also so knappe 4 Jahre her, habt ihr euch Syzygy oder der Syzygy Group besser gesagt angeschlossen. Die sind Mehrheitsgesellschafter bei euch und ihr habt dann so ein bisschen Best of, ich sag mal, Diverse Worlds gewählt und habt euch mit weiteren Kompetenzen da auch zusammengeschlossen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, aber das klärt ihr gleich nochmal auf, ist es so, dass Different Unternehmen in so einem Spannungsfeld weiterhilft, berät, unterstützt, nämlich in dem Spannungsfeld zwischen Marken-, Innovations- und Transformationsstrategie. Das ist also was, was euch schon eine ganze Zeit lang begleitet. Ich weiß nicht, ob schon 24 Jahre, aber auf jeden Fall schon etwas länger. Und jetzt im Jahr eures 24-jährigen Bestehens habt ihr euch nochmal neu positioniert. Und jetzt kommen wir zu dem Thema neu. Ihr habt nämlich eine, wie ich finde, ganz wunderbare Positionierung gewählt. Ihr setzt alles auf das neue Wachstum. Und das ist jetzt direkt bei meiner Einstiegsfrage, das müsst ihr erklären. Was heißt neues Wachstum? Weil eine Zeit lang ist ja der Wachstumsbegriff so ein bisschen in Bierfaschismus geraten. Ne? Höher, schneller, weiter. Ist es das noch? Wollt ihr den Unternehmen dabei helfen und habt es nur anders geframed? Oder was ist der Hintergrund?
Man kann vielleicht sagen, mannigfaltige Bedeutsamkeit dieses Begriffs, die hat uns selber auch sehr daran fasziniert. Also was ist neues Wachstum eigentlich? Und erstmal zunächst die vielleicht wichtige Aussage, es dreht sich weiterhin um Wachstum. Es geht hier nicht um eine alternative Form, die sich durch irgendwie das Thema Degrowth oder Rückbau irgendwie auseinandersetzt, sondern es geht um tatsächlich Wachstumsimpulse und Wachstumsfelder. Und es geht um unsere Kunden. Wir sind ein Beratungsunternehmen. Das heißt, geht es da auch wirklich um die prosperierende Weiterentwicklung unserer Kunden und das Wachstum. Allerdings, und das ist eine der klaren Grundfesten unserer Überzeugung, geht es eben nicht mehr um das höher, schneller, weiter, also um dieses, wenn man so will, dieses binäre, lineare Wachstum, sondern es geht darum, eine Wachstumsform zu finden, die nicht auf Kosten anderer agieren, nicht auf Kosten, da kommt dann auch das Thema Umwelt natürlich mit rein, also nicht auf Kosten anderer Ressourcen, wobei damit nicht nur natürliche Ressourcen, biologische Ressourcen gemeint sind, sondern auch soziale Ressourcen, all das Thema. Das heißt wirklich, Wachstumsfelder zu finden, die wirklich neu sind, die auch wirklich neuen Bedürfnissen oder auch neuen Technologien und eben halt auch auf neuen, wenn man so will, Marktspielformen oder Marktmechanismen beruhen und das wirklich für die Kunden zu finden. Wir haben das für uns so definiert, dass wir sagen, neues Wachstum ist für uns digital, es ist für uns nachhaltig, aber, und jetzt kommt, sag ich mal, der spezielle Different Flavor mit rein, getrieben aus den Stärken der Marke und auch der Organisation unserer Kunden. Das heißt, die Menschen in der Organisation der Kunden sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um wirklich neues Wachstum erfolgreich einzuführen.
Was ich ja spannend finde, weil du jetzt auch zum Schluss nochmal die Marke erwähnst, ne? Und üblicherweise ist das ja so, Geschäftsmodelle, Wachstumsfelder, all das sind ja immer sehr strategische Themen, die meistens aus dem Bereich der Unternehmensstrategie oder ich sag mal auch der Innovationsbereiche in Unternehmen entwickelt werden. Und plötzlich kommt die Marke ins Spiel. Und jetzt sage ich mal etwas salopp, die ist ja im Marketing verbuddelt. Was ist denn eure Erfahrung? Also wie schwierig ist es wirklich, diese Denke von Marke und Marke ist mehr als Kommunikation, wirklich in diesem Setup auch integral zu betrachten?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass das Thema Marke ja auch so eine Art, wie soll ich sagen, Karriere hinter sich hat. So, also als wir angefangen haben seinerzeit, da war das Coolste, was du machen konntest. Das war Markenstrategie war der Hot Shit und irgendwie war es toll, an Markenvisionen und Markenstrategien zu arbeiten. Das ist heute nicht mehr so. Das merkst du auch, wenn du über Karrierepfade nachdenkst oder mit den jüngeren Leuten, den jüngeren Talenten in der Branche sprichst. Das ist gar nicht mehr so magisch, wie es bei uns damals mal war. Und deswegen ist auch interessant, auch mit diesem Begriff des Purpose, kommt ja eigentlich, wenn man so will, das Markenthema mit einer anderen Jacke im Prinzip eigentlich wieder zur Tür rein und hat damit richtigerweise, wie ich finde, den Anspruch, mehr zu sein als der nächste Werbespruch. Es ist ein Anspruch an das gesamte Unternehmen und ist ein unternehmensstrategischer Polarstern, der vorne hängen soll. So. Und ich glaube, das ist nach wie vor das, woran wir auch glauben. Wir kommen aus so einer Markenfuzzi-Ecke als Referent und wir sind fest davon überzeugt, eine Marke ist viel, viel mehr als bedeutsame, relevante, kommunikative Botschaft. Es ist tatsächlich ein Innovationssprungbrett für die Entwicklung eines Unternehmens, für Business Innovation, Service Innovation und so weiter und so fort. Und so verstehen wir auch das Thema.
Genau. Und ich würde gerne noch ergänzen, ich glaube, es ist sehr tief in unserer eigenen DNA auch verwurzelt, Themen aus dem Marketing, aus der Marke heraus größer zu machen und nach vorne zu bringen. Ich glaube, das war etwas, dem sind wir die letzten 24 Jahre verpflichtet gewesen. Immer schon. Dieses Thema Purpose, Jan hat das gerade angesprochen, aber auch andere Themen, von denen wir immer eigentlich dieses Winning Principle, Marke und letztlich sozusagen der höhere Polarstern, hast du es gerade genannt, der höhere Nordstern sozusagen einer Organisation, für den sich eben die Marke hervorragend eignet, den zu nutzen und den zu nehmen, um Unternehmen auch weiterzubringen, Organisationen weiterzubringen.
Das heißt, ihr würdet auch sagen, die Purpose-Diskussion ist so eine Art Defilibrator für Marken, ne? Aus dieser Historie, die das Markenthema genommen hat, wo das dann in so eine Ecke im Unternehmen geschoben wurde und maximal noch als Corporate Design und Kampagnensprungbrett gesehen wurde, jetzt wieder als ein Element wahrzunehmen, was wirklich mit der Unternehmensstrategie, mit dem unternehmerischen Handeln und Selbstverständnis zusammenhängt. Dadurch hat man eigentlich eine Chance, Marke und unternehmerisches Handeln wieder stärker miteinander zu verbinden, als das möglicherweise die letzten 10 Jahre der Fall war.
Auf jeden Fall. Also würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich glaube, das ist ja der Unterschied eigentlich, dass ein Purpose ist ja nicht nur ein Versprechen an eine bestimmte Zielgruppe oder Kundengruppe, sondern ein Versprechen an die Gesellschaft. Und das kann man nicht nur kommunikativ einlösen, sondern müssen im Prinzip alle Entitäten des Unternehmens, seien sie on-stage, das heißt wirklich am Customer-Frontend oder im Backstage, entsprechend dran mitarbeiten. Und das ist cool, muss ich sagen. Und das macht auch Spaß, auch mit dieser Selbstverständlichkeit auch an den Begriff ranzutreten. Und manchmal ist es auch so ein bisschen Wortklauberei oder auch irgendwie so, keine Ahnung, Business-Esoterik, die Unterschiede da jetzt rauszuhauen. Was ist jetzt Word, Purpose auf? Was ist Marke im Vergleich dazu? Was ist eine Positionierung versus Purpose? Ich finde das gar nicht so motivierend. sich da in diese kleinen Geschichten reinzuhechten, sondern einfach zu gucken, lass uns gucken, die große Bedeutsamkeit eines Unternehmens artikulieren zu können, das große Versprechen zu finden, abzugeben und dann mit Leben zu füllen. Und bei diesem ins Leben, mit Leben füllen, kommen halt alle Protagonisten des Unternehmens mit ins Spiel. Und man merkt auch, by the way, dass das Kraftzentrum auch für Markengestaltung so ein bisschen, wenn man nicht aufpasst, wegwandert vom CMO und dass sich das die, sage ich mal, ganzheitlicher denkenden CEOs krallen oder eben wiederum andersrum der CMO mit diesem Thema eigentlich etwas tut, was das ganze Unternehmen weiterentwickeln kann.
Genau. Und das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel deshalb, wo wirklich Themen auch von extremer Relevanz, von extremer auch strategischer Relevanz für Unternehmen tatsächlich wirklich aus dem CMO-Kontext, sage ich mal, kommen. Und deshalb, wir haben angefangen mit dem Begriff Markenpurpose. Heute reden wir eigentlich fast ausschließlich über Unternehmenspurpose. Und tatsächlich hat das ganze Thema damit auch nochmal eine andere Relevanzgrößenordnung bekommen. Und dann passiert eben im negativen oder aber in vielen Beispielen auch im positiven Fall, dass das sozusagen das Purpose-Thema so ein bisschen auch von anderen im Unternehmen gekapert wird oder eben sogar weitergetragen wird. Das ist dann der positive Fall.
Mhm. Ja, das ist ja eigentlich auch wunderbar, weil es sich rauslöst aus diesem theoretischen Konstrukt. Also Marke war ja immer sehr theoretisch und war vor allem den Marketingabteilungen mit Markenmodellen, Wertenkompetenzen, Differenziatoren und so weiter vorbehalten. Und plötzlich wird es ja etwas sehr Anfassbares und auch Anwendbares, ne, für eine gesamte Unternehmung in der Kultur, Verhaltensweise, in Innovationsentwicklungsprozessen, wie ihr das ja eben auch gesagt habt, als Sprungbrett. Und was ich spannend finde, also ich finde es total lustig, dass wir jetzt schon direkt in der Purpose-Diskussion sind, weil eigentlich habe ich mir das als Schmankerl zum Schluss aufbewahrt. Das macht gar nichts, aber es zeigt ja, dass neues Wachstum und Purpose für euch im Selbstverständnis eben sehr eng zusammenhängen. Von daher, glaube ich, passt es auch gut, wenn wir es jetzt besprechen. Was ich schön fand, ich habe so ein Zitat entdeckt. Ich bereite mich immer ja ein bisschen vor auf meine Gäste. Sehr und gut. Jan, entgegen der landläufigen Meinungen zum Thema Purpose, bist du ja der Ansicht, dass der Purpose kein, so hast du es so schön genannt, schicksalshafter Auftrag aus der Unternehmens- und Gründungsgeschichte ist, sondern eigentlich eine sehr bewusste und zukunftsgerichtete Entscheidung. Ja. Magst du das mal erklären? Weil ich höre immer, wann immer so ein Purpose geht, sagen die, du musst ganz tief in die DNA und am besten fragst du die Gründer, was sie sich damals gedacht hatten, jenseits vom schnöden Mammon. Das ist also falsch, oder? Also das können wir wieder in die Schublade legen.
Es ist nicht falsch als Tool, sage ich mal. Natürlich also muss es ja auch glaubwürdig sozusagen in die Vergangenheit verlinkt sein, muss sich da ja auch herleiten, das ist schon sowas. Es ist aber ein Purpose aus meiner Sicht, wenn er gut ist, ist halt der Blick in die Zukunft und auch der Auftrag, den ich in Zukunft eigentlich an mich selber stelle, was ich in Zukunft für die Gesellschaft sein will und nicht, was ich in der Vergangenheit war. Und idealerweise, also andersrum gesagt, wenn du in der Vergangenheit keinen Purpose hattest, darfst du deswegen niemals einen dir neu entwickeln oder sozusagen auch auf diese Seite durchschlagen. Das würde ich ja sehr schade finden. Also ich glaube, dass wo ich auch wirklich viele Sachen erlebt habe, die ich dann nicht gut fand, wenn ein Purpose-Projekt eigentlich so eine Art neue fancy Verpackung um den Gründungsmythos ist. Sondern irgendwelche Gründerzitate oder so uralte Narrative, die allen schon ehrlicherweise zum Hals raushängen, auf Neudeutsch nochmal neu erzählt werden. Das ist es halt nicht. Oder selbst wenn es das wäre, muss man es ja trotzdem so übersetzen zu sagen, nicht was hieß das in der Vergangenheit, sondern was heißt das in der Zukunft. Und ein guter Purpose packt nicht den Status quo in eine rhetorische Kuscheldecke, sondern ein guter Purpose macht eigentlich einen Stretch auf nach vorne und gibt dir auch einen Entwicklungsauftrag. Der tut idealerweise auch ein bisschen weh. Weil wenn es einfach nur more of the same, das aktuelle Business besser kommt, dann ist es vielleicht Marketing-Positionierungsarbeit, muss ich sagen. Aber wenn es ein echter Purpose ist, dann bringt der Zug auf die Kette nach vorne und macht so einen Entwicklungsraum auf. Und das ist mir nur wichtig. Ja, guck gerne nach hinten. Du musst, ja, sag ich mal, das wahre Wesen, die Seele des Ladens irgendwie ergründen. Aber dann übersetzt die bitte nach vorne. Das wollte ich damit, glaube ich, gesagt haben.
Okay. Und sag mal, was ist eure Erfahrung? Wann gelingt es oder was ist ein guter Weg, ein Purpose auch wirklich zu einem, ja, Steuerungselement der unternehmerischen Entscheidungen, des unternehmerischen Handelns zu machen, damit es eben mehr ist als nur ein rein kommunikatives Feigenblatt?
Ja. Ich glaube, das ist relativ simpel. Es muss in der Hauptbibel der Unternehmensstrategie verankert sein. Es muss idealerweise zum zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie werden. Oh,
Achtung. Das macht gar nichts. Kein Problem. Jetzt hörst du mich nur noch auf einem Ohr, aber das ist gar kein Problem.
Auf einem Zylinder. Ich gebe dir mal ein Beispiel, über das wir auch reden dürfen, weil es auch jetzt sozusagen in der Unternehmensstrategie steht, kann man nachlesen im Geschäftsbericht. Der Purpose von Porsche, an dem Projekt hatten wir die Ehre mitzuwirken, der lautet Driven by Dreams. Mhm. Und da kannst du alles dran erzählen, was wir gerade auch schon besprochen haben. Natürlich ist das der Gründungsmythos des ganzen Ladens, dass Ferry Porsche irgendwann mal dasteht, stand und sagte, das Auto meiner Träume kann ich gerade nicht finden, deswegen beschloss ich es mir selbst zu bauen. Das ist sozusagen, deswegen gibt's diese hervorragende Marke. Aber übersetzt das mal, davon kann man sich nichts kaufen für die Zukunft. Übersetzt mal nach vorne und sagt, was heißt denn eigentlich Driven by Dreams für die Zukunft? Und mittlerweile ist es eben die offizielle Unternehmensvision der Unternehmensstrategie oder Teil der Unternehmensstrategie zu sagen, a brand for those who follow their dreams. Und das ist im Prinzip der Auftrag aller Porscheaner an jeder Position ist, Menschen dabei zu helfen, ihre Träume zu erreichen. Und das, und jetzt kommt der Innovationsmotor damit rein, beyond automotive. Also es ist nicht so, dass wir sagen, und natürlich träumen alle Menschen vom Porsche und damit ist der Job erledigt. Das ist so nicht gemeint, sondern wirklich eigentlich aus den Grenzen des eigenen Tuns größer und weiter zu denken, was können wir denn noch tun? Welche Träume gibt es überhaupt? Welche sind noch relevant? Wir wissen nicht mehr, jeder träumt heutzutage davon, ein großmotoriges Auto zu fahren. Und welche Rolle spielen wir dann eigentlich noch als Marke? Das ist eine total spannende Frage. Und du kennst vielleicht aus deiner eigenen Arbeit, es gibt manchmal so Projektionen, was würden wir eigentlich tun, wenn wir unser Kernprodukt nicht mehr, so World Without, weißt du, was wäre die Marke X, was wäre Kellogg's, wenn sie nicht mehr im Food machen dürften? Und da kommst du ja auf neue Ideen, was du eigentlich tun kannst. Und das ist die Art von Frische und von ja auch Wind unter den Flügeln, die ein guter Purpose eigentlich bringen sollte.
Und jetzt schließen wir nochmal den Kreis in Richtung neues Wachstum. Genau. Das heißt, Purpose ist ein wesentlicher Treiber, Katalysator für neues Wachstum, weil er mehr ist als wir wollen möglichst viel Umsatz und einen hohen Deckungsbeitrag, Ergebnisse, sondern er ganzheitlicher gedacht ist, zumindest mein Verständnis, es sei denn, ihr korrigiert das nochmal.
Nee, absolut. Also er ist ganzheitlicher gedacht und er ist auch üblicherweise, zumindest ist das unser Qualitätsanspruch an eine Purpose-Arbeit, auch so inspirierend und so, sage ich mal, visionär formuliert und auch gut formuliert und nimmt die Menschen mit, nimmt die Bedürfnisse der Menschen mit, nimmt aber auch die Fähigkeiten des Unternehmens und das Sinnungsbewusstsein des Unternehmens mit, dass er eben halt wirklich in der Tat in der Lage dazu ist, neue Wachstumsfelder zu inspirieren. Der, wenn man so will, das Fernrohr oder der Kompass oder was auch immer, jedenfalls der Radar zu sein eigentlich für neue Wachstumsfelder. Und das ist Beispiel, was Jan gerade erwähnt hat, ist sicherlich ein sehr, sehr gutes, denn in der Tat geht es ja nicht darum, wirklich diesen Purpose beispielsweise bei Porsche nur weiterzudenken in einem automobilen Sinne, denn ist da einfach mal qua der Soziodemografie ist da einfach mal eine gewisse Grenze gesetzt, sondern eben wirklich tatsächlich sich auch zu überlegen, was sind denn neue Wachstumsfelder für Porsche, was sind neue Zielgruppen, was sind möglicherweise einfach auch neue Produkte, neue Services, um die es da geht. Und dieser Purpose...
Entschuldige, Alex, sag gerne zu Ende.
Ja, ich wollte nur sagen, dieser Purpose ist eben halt ideal typisch dafür gebaut und gemacht, das wirklich zu inspirieren, diese Arbeit zu inspirieren.
Mhm. Ihr habt ja gesagt, sagt den Gedanken noch, gerne.
Nee, ich weiß ja deine Frage nicht, weil geht in die gleiche Richtung. Aber was mir wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, ich glaube, das mit dem neuen Wachstum ist bei uns wirklich als Vierfaltigkeit gemeint. Das Purpose-Thema dominiert jetzt da auch leicht so ein bisschen, weil es natürlich auch gerade so hip ist, aber wir sagen halt, es ist eigentlich dieser Viersprung aus. Oder andersrum gesagt, Achtung, bei uns gibt es so ein Sprichwort oder so ein Mantra, das heißt, vorne ist da, wo sich keiner auskennt. Das muss man ja auch mal akzeptieren. Ja? Also wenn du wirklich sozusagen vor der Welle sein willst, wenn du wirklich was Neues machen willst, dann betrittst du halt Neuland und dann hast du per se erstmal keine Ahnung. Du weißt nicht, wo du bist, du weißt auch nicht, wo es lang geht. Und du hast vielleicht eine Kompetenz, mit Ungewissheiten und neuen Dingen umzugehen. Das ist vielleicht der Skill, den du hast. Und ein Stück weit ist das auch, sage ich mal, ein Spillbitte in diesem neuen Wachstum mit drinne steckt. Vorne ist auch beim Wachstumsbereich da, wo sich keiner auskennt. Und was wir jetzt nur gemacht haben, ist irgendwie ein paar Spielregeln für diese Exploration von diesen Neuigkeiten festzulegen. Spielregel Nummer eins ist, was immer du tust im Bereich Wachstum, es darf nicht auf Kosten anderer gehen. So, kein Wachstum auf Kosten anderer. Das heißt, weder auf Kosten der Gesellschaft, noch der Natur, noch auf Kosten der Stakeholder, übrigens der auch nicht. Die gibt es ja auch noch in den großen Bestandsgeschäftsmodellen unseres schönen Landes und dieses Planeten. Und der nächste Gedanke ist halt der, dass wir vier Säulen aufgestellt haben, zu sagen, und an die glauben wir felsenfest. Erfolg der Zukunft, Wachstum der Zukunft besteht aus digital. Du wirst kein Geschäftsmodell aufbauen, wenn du nicht digital kompetent bist. Es muss nachhaltig sein, damit meinen wir ökologisch und sozial. Es muss aus der Marke herausgetrieben sein, es muss quasi diesen Purpose Drive haben und es muss aus der Organisation von den Menschen her gelebt werden. Wenn du jetzt mit manchen kleinen Startups sprichst, ja, sind die mega digital und vielleicht auch super nachhaltig, aber sind aber eine scheiß Marke. Ja? Und ob sie ihre Mannschaft immer so sauber mitnehmen und wirklich über Jahrzehnte auch Karrieren und Familien treiben können, müssen sie erstmal noch beweisen. Und dann gibt es natürlich die großen Laden mit der großen Legacy, die haben eine super Brand, die haben eine extreme Mannschaft. Und vielleicht sind sie noch nicht so digital, wie sie gerne wären, oder vielleicht müssen sie bei Nachhaltigkeit noch aufholen. Aber beide haben natürlich im Prinzip nicht das volle Füllhorn an Skills. Wir glauben sehr fest an diese Vielfaltigkeit und wir glauben auch, dass es genügend Beispiele gibt von tollen Brands, die genauso auch gewachsen sind.
Mhm. Welche fällt dir ein, wo du sagst, Mensch, das machen die eigentlich im Sinne des neuen Wachstums schon wirklich, die sind auf einem guten Weg?
Na, wo wir immer viel bei uns intern drüber reden, was eigentlich mit den ganzen, also die wertvollsten Marken heutzutage sind Digital-Brands. So, die haben eins geschafft, sie sind mega digital in Kommunikation wie auch im Geschäftsmodell, sind auch mittlerweile ganz tolle Marken. Ich glaube, die haben auch Fähigkeiten, ihre Orga mitzunehmen, ob das Thema Sustainability und Nachhaltigkeit in der letzten Dekade auch schon so ein Wachstumsfaktor war, weiß ich gar nicht, wird es aber in Zukunft werden. Also in Google wird mit dem Scheiß, den sie zum Teil machen, auf einem sozialen Level, wie ich finde, hoffentlich nicht weiter so wachsen können wie in der Vergangenheit. Oder auch in Amazon oder in Zalando, um ein paar wirklich klassische Digitalplayer zu nennen, die machen einen tollen digitalen, einen tollen Branding-Job. Ich glaube, die machen auch einen guten Orga-Job, sie machen keinen guten Job im Bereich Nachhaltigkeit. Und das wird sich in den nächsten 10 Jahren leider negativ für sie Bemerkungen machen, bin ich felsenfest von überzeugt.
Glaubst du, das liegt an Regulierungen oder an der Nachfrage durch KonsumentInnen, die kritischer werden bei der Auswahl von Produkten und Services?
Halb zog er hin, halb sank er hin. Ich glaube, es ist beides. Und es muss auch beides sein. Das kennen wir ja, berühmte Phänomen Mind-Behavior-Gap. Ich glaube, viele Menschen wollen theoretisch, praktisch ist dann zu tun, ist manchmal gar nicht so leicht. Da hilft dann tatsächlich Regulierung, um da den entscheidenden Push nochmal zu geben. Ich glaube, beides.
Aber ich glaube auch dann, wenn ich da kurz anhängen darf, ist ein ganz spannendes Feld. Also die ganze Frage Restriktionen, Regulierung und dergleichen mehr. Es gab ja mal in einem dieser berühmten TV-Trielle den berühmten Satz von Annalena Baerbock, die sagte, Verbote sind ein Innovationstreiber. Da gab es dann, glaube ich, einen relativ gehörigen Shitstorm zu dem Thema. Ich finde das als politisches Konzept auch nur so mittel, aber sie hat trotzdem ja recht in gewisser Weise, ne? Muss man ganz klar sagen. Also nichts setzt mehr Inspiration oder zumindest mehr innovative Kräfte frei als tatsächlich als Verbote, nämlich eben wie man versucht oder eben auch Restriktionen, wie man versucht, damit umzugehen. Und wenn man zum Beispiel, nehmen wir das Thema der Ressourcenschonung oder auch wirklich des verantwortlichen Umgangs, ne? Das Thema, dass sich Ressourcen auch wieder erneuern müssen und dass man mit dem eigenen Wachstum die Ressourcen nicht zerstören darf, dann ist das eine Restriktion, die ist sehr schlau und sehr vernünftig und die muss man vielleicht in der einen oder anderen Gesellschaftsform dann auch durchaus durch ein Verbot stärken, aber im Prinzip ist das die wirklich das neue Wachstum freisetzen. Das ist das, was wir uns darunter auch vorstellen, tatsächlich. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das neue Wachstum, so wie wir es deklarieren, eigentlich das älteste Wachstum der Welt, beziehungsweise das schlaueste und bewährteste Konzept, wenn man so will, nämlich das Konzept der Natur, die ja wächst, aber niemals ihre eigenen Ressourcen zerstören würde, wenn man sie denn sozusagen in einem Biotop machen lassen würde und für sich lassen würde. Und deshalb ist das, glaube ich, auch als tatsächlich als Prämisse oder als Vorbild ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Spielfeld und auch Suchfeld. Generell muss man sagen, ne, wenn wir von neuem Wachstum reden, reden wir von Bio, reden wir von divers, reden wir von fair gehandelt? Nein, sicherlich nicht alleine. Allerdings sind das trotzdem alles gute Suchfelder, um zu gucken, gibt es möglicherweise anhand von diesen Feldern oder auch anhand von anderen Treiberfeldern, wie zum Beispiel unterschiedlichen neuen Technologien, die kommen, die auch tatsächlich wirklich Spielregeln verändern oder eben halt auch tatsächlich anhand von neuen Marktspielregeln, sowas wie Sharing Economy auf einmal beispielsweise, Plattformökonomie, habe ich gerade erst heute wieder einen sehr, sehr spannenden Vortrag zugehört beim BVDW und dergleichen mehr. Das sind große Treiber, die wirklich ja, komplettes Überarbeiten und Überdenken von Wertschöpfungsmodellen einfach implizieren beziehungsweise notwendig machen. Und ich glaube, das ist das, was wir meinen mit neues Wachstum. Und vor allen Dingen, wenn man es sozusagen auch versucht, mal in einen eigenen Methodenkoffer zu übersetzen, wirklich nach der Desirability zu gucken und zu überlegen, gibt es neue Bedürfnisse, gibt es frische Bedürfnisse, die auch echte Bedürfnisse sind und nicht durch Marketing irgendwo erfunden oder den Menschen eingeredet? Gibt es Technologien, die wirklich nachhaltige Gamechanger sind und das tun, indem sie wirklich neue, beispielsweise neue Services freisetzen oder eben halt neue Wirtschaftsformen, also neue Wertschöpfungsmodelle, die uns da einfach helfen, weiterzugehen. Das sind eigentlich immer diese drei Felder, die sind ja nicht neu per se, das ist ja ein alter Hut, aber die wirklich nochmal eine neue Abwägung und auch Abschichtung zu betrachten miteinander. Das ist eigentlich neues Wachstum, wenn man so will, aus der Methodik heraus.
Eigentlich ist das ja auch ein toller, wir haben zwar gesagt, es geht ja nicht um Agenturen, auch wenn ihr das mal ursprünglich als Strategieagentur auch in eurem Beschreibungstext mit hattet, aber letztlich auch da ist ja die Frage, wie kann eigentlich für Agenturen neues Wachstum aussehen? Und dann eben ein Stück weit, natürlich will jede Agentur erfolgreich sein, aber sie möchte auch sinnvoll sein. Sie sollte idealerweise keine Ressourcen zerstören. Und gleichzeitig ist es ja so, Marketing ist ja, kann ja Teil der Lösung sein, ist aber auch Teil des Problems, weil es natürlich um Konsum geht. Und ihr habt ja auch in dem Zusammenhang, oder Jan, ich glaube auch, du hast das Thema ja auch maßgeblich mit vorangetrieben, dieses, hilf mir mal schnell, ich glaube, das heißt Bündnis für klimapositives Verhalten.
Yes, baby, genau.
Yes, yes, ich habe es hingekriegt. Puh, ich habe die Notiz schnell noch gefunden. Den Marketing for Future Award. Und jetzt könnte man ja denken, ja, das ist wieder einer dieser Awards, wo man guckt, wer die schönste nachhaltige Feigenblatt-Kommunikation gemacht hat. Ich glaube, der ist 2 Jahre alt und du hast den ja entwickelt, weil es dir um einen wirklich substanziellen Beitrag des Marketings zu diesem Thema auch ging. Wenn du jetzt mal die 2 Jahre zurückschaust, wie beurteilst du die, die Entwicklung? Weil du hast ja gesagt, Marketing ist eine mächtige Kraft. Es ist an der Zeit, sie für die Zukunft einzusetzen. Es geht um nichts weniger als die Beschleunigung des positiven Wandels durch das Marketing. Was glaubst du in den letzten 2 Jahren, wie weit sind wir diesem Ziel gekommen?
Also erstaunlich viel hat sich tatsächlich getan in diesen 2 Jahren, sowohl in den Köpfen als auch in den Händen, sage ich mal, unserer Zunft. Also los ging diese ganze M4F Marketing for Future Sache eigentlich mit einem Vortrag, den ich gehalten hatte. Der hatte die Hookline Marketing zwischen Macht und Macht nichts. Also einmal Macht groß geschrieben und dann eben Macht nichts klein. Und da gab es eine extreme Resonanz auf diesem Vortrag. Leute, ganz viele Leute kamen auf mich zu, weil dann hatte ich wie so einen Knopf gedrückt irgendwie, weil natürlich ganz viele Menschen in dieser schönen Branche sind total schlau, total lieb. Wir sind richtig gut, ja, machen aber nicht unbedingt mal das Richtige. Und es gibt eine große Sehnsucht, glaube ich, bei uns in der Branche und in der Marketingbranche allgemein und in der Werbebranche, wenn man das mal so ranzoomen dürfte, vielleicht noch ein bisschen mehr tatsächlich, ja. Irgendwie, genau wie du sagtest, vom Teil des Problems irgendwie auch zum Teil der Lösung werden zu wollen. So. Und eigentlich können wir ja Magie mit dem, was wir machen. Wir können Menschen verzaubern, wir können sie Dinge überhaupt wahrnehmen lassen, wir können dann die Dinge im bestimmten Licht erscheinen lassen. Und eigentlich ist die Entscheidung Gandalf oder Saruman. Ja, also gute oder schwarze, weiße oder schwarze Magie. Und ich glaube, mit dem, was wir können, und das ist eben der Beitrag dann auch, den die Branche leisten kann, und da gibt es immer mehr Beispiele, ist, wir können nachhaltige Konsum- und Alltagsmuster positionieren. Ja? Wir haben für zig Media-Millionen über 3 Dekaden den Menschen erklärt, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Ja, wurde positioniert und irgendwie auch als maskulin und cool inszeniert. Und heutzutage ist es zumindest, ich wohne etwas ländlich, wenn ich jetzt als Mann beim Grillen sage, ich hätte gern Tofu-Würstchen, und ich rede jetzt nicht von Berlin-Mitte, ja, sondern ich rede da wirklich am Arsch der Heide. Nein, das ist nicht super cool. Immer noch nicht so. Und das ist Kommunikationsarbeit. Positionier das doch, positionier doch quasi Klima oder auch klimapositiv oder generell nachhaltige Konsumalternativen als cool, als sexy und als begehrlich. So. Und das ist der Job, den können wir nun mal, weißt du? Und das muss ich schon sagen, da passieren so Dinge, die kriege ich jetzt auch durch den Award, gibt es natürlich auch entsprechend Gewinner, die das besonders gut machen. Ein Beispiel, was jetzt in diesem Jahr hat ja gewonnen, eBay-Kleinanzeigen. Hätte ja keiner so auf dem Radar gehabt, dass die jetzt irgendwie Nachhaltigkeitsprinzen sind. Sind sie aber, weil sie haben eine Kampagne gemacht, die heißt Lasst uns handeln, die eigentlich eine Konsumweise, nämlich Gebrauchtkauf, als mega cool gemacht haben. Die Kollegen von The Goodwins haben eine ganz tolle Kampagnenarbeit gemacht und der Kunde hat das gut unterstützt. Sie haben eigentlich, wenn man so will, das wahre Gesicht ihrer selbst, auch ihres Geschäftsmodells, zum ersten Mal so konsequent und so geil beim Namen genannt. Und sie haben etwas, was so ein bisschen Buh und Pfui-Touch hat, so, das kannst du dir nicht neu kaufen, musst du hier gebraucht und so. Ist ja irgendwie, also erzählt man ja gar nicht so oft, ist mittlerweile salonfähig. Das ist cool. Das ist super cool. Und das ist das, was wir brauchen. Und es sind noch mehrere Beispiele in dem Award, die das auch zeigen, wo man merken kann, das wird im nächsten Jahr übrigens, werden wir eine Flut von zum Teil grottiger und wirklich grün gewaschener, aber auch zum Teil richtig guter Nachhaltigkeitskommunikation bekommen, weil der Zug jetzt richtig rollt. Also ich finde, in den letzten 2 Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Und jetzt kommt ja die nächste Diskussion da rein, nicht ob Unternehmen Nachhaltigkeitsthemen kommunizieren, das macht ja jetzt mittlerweile jedes Gebüsch, sondern die Frage ist ja, was ist eigentlich Qualität bei Nachhaltigkeitsmarketing? Und gibt es da andere Spielregeln, wenn du Marketing for Future machst, statt Marketing for Status Quo? Und da ist es dann schon so, dass wir da extrem aufpassen, auch bei dem Award zu sagen, nee, wir lassen eben nicht, also wir machen einen harten Vierkampf. Es gibt 4 Boards in der Jury, ja, und da gibt es ein Marketing Board, die bewerten quasi die Marketing Cleverness. Es gibt ein Creative Board, die bewerten, ist die Idee richtig, richtig gut. Dann gibt es ein Impact Board, da sitzen NGOs drin zum Beispiel oder wirklich Sustainability-Experten, die im Prinzip sagen, ist der Impact wirklich auch nachweisbar irgendwie sinnvoll? Und dann gibt es auch ein Science Board, da sitzen wirklich ganz, ganz harten Experten drin. Und bei uns kommt nur das durchs Nadelöhr, was sozusagen auf diesem Vierkampf, Marketing-Future-Vierkampf, da ist geile Idee, super Marketing-Mechanik, super Impact und auch science-mäßig wirklich im ganz Big Picture eingebettet, richtig sinnvoll. Nur die kriegen diesen Preis. Deswegen bleiben bei uns immer ganz viele Ränge leer. Also wir haben noch nie in allen Kategorien alle Preise verlangt, weil so gut sind die wenigsten. So. Was du aber merkst ist, und das, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen hier, aber merke, das ist so ein bisschen mein Ding, dass ich ein bisschen Raum
habe. Nee, merkt man gar nicht, wie kommst du da raus?
Aber was du sagtest, tut sich da was. Was wir gemerkt haben in diesem Jahr ist, dass die, bei der ersten, das war es in diesem Jahr zum zweiten Mal, beim ersten Mal hatten wir sehr viele Einreichungen von, also im Gros schon von Startups oder NGO-nahen Initiativen, so ganz viele kleine, ganz tolle Sachen. In diesem Jahr hatten wir viel, viel mehr große Corporates, die drin waren. Du merkst also, das kommt jetzt langsam wirklich in den Chefetagen an und nicht bloß als sozial erwünschtes Lifestyle-Thema, müssen wir jetzt mal, weil es alle tun, sondern schon auch mit einer schönen Qualität drin. Mhm.
So, das ist ja auch also meine Erfahrung ist, es gibt dann immer Nachhaltigkeitsabteilungen in Konzernen, die haben auch ein Budget, das ist natürlich nur ein Bruchteil des Budgets vom Marketing, gleichzeitig haben die ja Impact im Geschäftsmodell. Und dann ist es manchmal so, dass Marketing sagt, ja gut, wir machen ein bisschen Nachhaltigkeitskommunikation mit und dann gibt es irgendwann eine Kollegin im Marketing, die macht dann Nachhaltigkeitsmarketing und ich finde es nach wie vor interessant, außer die ganz großen Corporates, dass das Budget für Nachhaltigkeitskommunikation im Vergleich zu der anderen Image-Kommunikation und Abverkaufskommunikation verschwindend gering ist. Ja. Und das finde ich eben auch so im Sinne von Durchdringung. Du brauchst ja auch eine kreative Kraft, eine große Idee und Reichweite, um genau diese Verhaltensänderungen herbeizuführen, die du auch thematisiert hast. Und da finde ich, ist es immer noch ein bisschen, also jenseits von den Ikeas und so weiter, ist es immer noch ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt, was die Budgetlage angeht.
Genau, genau. Und der Punkt ist, und das ist ja eben halt auch eine unserer Erkenntnisse, dass du, solange das ganze Thema eigentlich primär ein Kommunikations- und am Ende dann auch vielleicht so ein Budgetverteilungs- oder auch kreatives Ideethema ist, ist das gut und passiert da auch sehr viel, aber in dem Moment, in dem es sozusagen wirklich in einen Business Case einfließt und sich rechnen lässt, in dem Moment, in dem die Rügenwalder Mühle beispielsweise eine vegane Produktserie auf den Markt bringt, die auf einmal immer mehr sozusagen Marktanteile gewinnt und sich damit sozusagen ein Stück weit, kann man sagen, sogar selbst kannibalisiert, aber trotzdem eigentlich im Grunde genommen einen guten Weg beschreitet, in dem Moment kriegt das Thema eine andere Dynamik. Und das ist das, was wir mit dem neuen Wachstum tatsächlich sehen. Insofern Purpose oder auch Marke, auch Kommunikation, auch das, was wir mit dem Award oder Jan vor allen Dingen mit seiner Initiative mit dem Award dann auch nochmal sozusagen versucht zu dokumentieren und zu manifestieren, das sind alles ganz, ganz wichtige Bestandteile. Sie sind aber, wenn es gut und richtig läuft, und das ist ja auch ein bisschen die Prognose von dir, Jan, dass immer mehr jetzt auch große, auch wirklich ernst gemeint und auch wirklich mit substanziellen Produktwahrheiten und Produktversprechen hinterlegte Kommunikation irgendwie auf den Markt kommt, dass das einfach damit zusammenhängt, dass in den Unternehmen eben halt das ganze Thema nicht nur Nachhaltigkeitskommunikation ist, sondern auch wirklich eine Überzeugung von Nachhaltigkeit und auch von neuem Wachstum ist und dass Produkte so ausgelegt werden oder zumindest Serviceketten so ausgelegt werden, Distributionskanäle so ausgelegt werden, dass diese Themen eben halt eine andere Nachhaltigkeit bekommen. Wohlgemerkt nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben halt auch eine soziale, eine technische Nachhaltigkeit, eine psychologische Nachhaltigkeit sogar.
Und ich glaube, wenn ich da was ergänzen darf, dass das einer der Kernjobs ist, wenn wir das Thema Purpose wirklich lieb haben, das Thema Nachhaltigkeit wirklich treiben wollen, auch wir jetzt aus der Marketing-Kommunikationsecke, dann müssen wir verdammte Hacke hinkriegen, klarzumachen, das ist Business. Das ist Future Business. Das muss klar sein. Und das ist auch der Grund, warum jetzt plötzlich Zug auf die Kette kommt, weil die Leute merken, verdammte Hacke, da kann man richtig Geld verdienen. Ja?
Genau.
Und wenn so Companies wie Oatly wirklich mit einem Hyperwachstum ungebremst durch die Decke knallen, mit einem relativ simplen Produkt, weil ich betrachte, ganz tollen Branding dahinter, sehr schönen Auftritt. Die haben Oatly eher Probleme, Produkte zu produzieren, also den Nachschub zu sichern, als den Abschluss. Natürlich gucken da alle hin und das macht jetzt Bock und da gehen die rein. Und ich finde, das ist auch menschlich. Also die größten Impfquotenraten hatten wir in Experimenten gesehen, in Stadtteilen, wo man gesagt hat, bei jeder Impfung kriegst du auch einen Döner dazu. Das heißt, ja, das muss schon schmecken, weißt du? Also auch das Nachhaltige muss mehr bringen als nur einen Karma-Punkt oder Mutter-Theresa-Orden, sondern da muss aus deiner Sicht, für dich als businessverantwortlichen Menschen, dann eben vielleicht nicht ein Döner rauskommen, sondern einfach ein guter Revenue. Das ist völlig in Ordnung. Und ich finde, das muss man auch enttabuisieren, sozusagen nachhaltig, oder dürfen wir aber jetzt nicht über Kommerzialität reden. Und das meinen wir auch ganz klar mit neuem Wachstum, sagen, diese alte dogmatische Denke, die hilft uns doch nicht weiter.
Genau.
Wir glauben fest daran, du kannst das Hand in Hand machen, wenn du es richtig konsequent tust.
Genau,
wir bringen Business und Nachhaltigkeit und Purpose zusammen.
Genau, wir bringen den Purpose sozusagen ins Produkt. Das ist eigentlich sozusagen, wenn man so will, die Kernquintessenz von neuem Wachstum tatsächlich. Und übrigens, Oatly als Beispiel dürfen wir ja auch nennen, weil wir sie ja, glaube ich, im letzten Jahr zum Goldmedaillengewinner gekürt
haben. Leider nur Silber.
Aber das ist, weil du vorhin danach fragtest, was ist eine Marke, die also im Prinzip genau dieses Vierblatt oder dieses Viererkleeblatt erfüllt, die eben halt natürlich nachhaltig ist, das Produkt per se, die aber eben halt aus einer sehr starken Marke heraus, das hat Jan gerade beschrieben, aus einer tollen Organisation. Wir kennen ein paar von den Leuten, die bei Oatly arbeiten. Das ist einfach wahnsinnig. Wir haben ja auch rund um diese Petition, genau, sorry. Ja. Also die sich sozusagen wirklich ja mehr oder weniger eigentlich quasi in ihrer Freizeit hingesetzt haben und diese Petition dann über die eigene Marke, das hätten die für ihren Marktauftritt nicht gebraucht, aber das sind halt Überzeugungstäter. Und die auch durchaus, wenn man jetzt wirklich mal in die digitale Welt geht, das ist jetzt bei Hafermilch ein bisschen schwierig, da eine 1-zu-1-Übersetzung zu finden, aber die trotzdem geile Sachen machen, auch digital, oder die Marke eben echt als Experience-Marke. Und das ist ja eigentlich das, was wir meinen im Kern damit. Es geht ja nicht nur um digital als 01 und auf dem Bildschirm, sondern es geht wirklich um Experience. Und da ist Oatly wirklich auch herausragend. Also das ist wirklich ein Prototyp für eine Marke, die neues Wachstum geschaffen hat und auch wirklich eigentlich zu niemandes Nachteil, außer dem vielleicht der klassischen industriellen Milchproduzenten. Und das ist dann an der Stelle wieder okay. Also das sind die einzigen Nachteilsnehmer, die wir akzeptieren. Alte Konkurrenten.
Es ist lustig, Alex, dass du auch gerade die Customer Experience als Bestandteil der Digitalität ja auch nennst, denn ihr habt ja 2020 seid ihr ja fusioniert, auch mit einer ursprünglichen Schwestergesellschaft, ne, YouSeeds, die ja auch für das ganze Thema Customer Centricity, Customer Experience zuständig sind. Und wir sind jetzt zwar, ich sag mal so vielleicht irgendwie aufgrund der Leidenschaft, relativ schnell in dieses Marketing- und Kampagnenthema gerutscht, aber neues Wachstum heißt ja für euch eben aus der Marke heraus, die Marke als oder der Purpose dann eben auch fast noch näher am Unternehmen dran als Treiber dieses neuen Wachstums. Und es gibt ja aber auch aus eurem Kompetenzfeld heraus mehrere Facetten, aus denen ihr das Unternehmen oder die Unternehmen beratet in Richtung neues Wachstum. Welche Kompetenzen brauche ich denn als Strategieberatung für neues Wachstum? Also was werft ihr ins Rennen? Wie sehen eure, eure hybriden Teams aus?
Also wir haben im Grunde genommen drei Kernsäulen eigentlich, in denen wir beraten. Wir sind intern dann nach Industry-Teams organisiert. Da gibt es verschiedene, das ist vielleicht jetzt gar nicht so interessant, aber wir haben eigentlich diese drei Säulen. Wir haben die Build-Säule, wir haben die Grow-Säule und wir haben die Transform-Säule. Die Build-Säule, da geht es wirklich darum, mit Kunden zum Teil auf eine sehr, sehr auch wirklich ökonomische, wenn man so will, fast klassisch unternehmensberaterische Art und Weise Geschäftsmodelle zu bauen, zu entwickeln, sie im Markt zu testen. Da spielen MVPs eine Rolle, da kommen dann auch die digitalen Kollegen, also die digital entwickelnden, implementierenden Kollegen sehr um die Ecke, weil solche Sachen, solche Tests, solche Markttests halt oft sehr stark digital getrieben sind oder sogar digital basiert sind. Aber eben wirklich dort eine Marktpositionierung zu bauen. Und das ist das, was wir unter dem Thema Bild. Da sind aber auch Business Architects sind involviert, die bei uns im Team agieren. Da ist so das, was wir so klassischerweise so die Business Case oder die Business Impact Seite sehen. Wir haben für uns als zweites eine klare Säule rund um das Thema Go-to-Market. Also wirklich, was heißt es denn dann, wenn das Produkt wirklich steht oder wenn ein Produkt sozusagen da ist oder ein Service, ein Angebot, das dann auch wirklich in den Markt zu bringen und am Markt zu positionieren. Da geht es dann ja auch um Marketing, da geht es um Kommunikation, aber da geht es eben halt auch um wirklich die Gestaltung der Experience, die Optimierung der Experience. Um da wirklich die letzten Potenziale rauszuholen. Und last but not least, das ist diese dritte Säule, die wir Transform nennen. Die hieß bei uns früher Enablement und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut, dass es wirklich darum geht, Organisationen, die Menschen mitzunehmen. Jan sagt dazu immer so gern, das ist der Bock-Faktor. Wenn es um Menschen geht in der Organisation, die müssen eben halt Bock haben, ein neues Geschäftsmodell mit einem neuen Marktauftritt auch wirklich rauszubringen und erfolgreich zu machen. Und das sind die drei Säulen, auch auf denen wir sozusagen uns von der Expertise unserer Kollegen, unserer Mitarbeiter ganz klar fokussieren in diesen Bereichen.
Das heißt auch, ihr habt wahrscheinlich gar nicht so prototypische Projekte. Wenn ich jetzt frage, ne, mit welchen Projekten kommen klassischerweise Kunden und Unternehmen auf euch zu, dann können das sehr, sehr unterschiedliche Projekte, je nachdem auch welche Säule betroffen ist, sein. Und daraus sind dann natürlich logischerweise auch völlig unterschiedliche Kompetenzen bei euch, bei Different aus den Teams gefragt. Oder also es kann sogar sein, dass sich die Säule Bild ganz anders anfühlt, also fast wie ein anderes Unternehmen als die Säule Transform, weil es so andere Fragestellungen sind.
Ja, das ist definitiv so. Also gerade wenn du die beiden jetzt erwähnst, das sind die sozusagen bildlich gesprochen auch tatsächlich sozusagen die beiden Pole eigentlich bedienen, die zum Teil sich auch an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen, also unserer Kunden, aufhängen lassen. Also von wirklich tatsächlich sehr People- und HR-getriebenen Fragestellungen und auch Aufgabenstellungen bis hin zu wirklich sehr, oft sehr, sehr zahlengetriebenen und eben halt einfach mit anderen Menschen im Unternehmen zusammenarbeitenden Fragestellungen, die sehr stark noch aus diesem Bildbereich kommen.
Was ich spannend finde, auch aus der Erläuterung jetzt der drei Säulen, das habe ich auch irgendwo gelesen, in den vielen Sachen, die ich von euch und über euch gelesen habe, dass Strategieberatung eben künftig eine deutlich stärkere Exekutionskompetenz aufweisen müssen. Also alles wird schneller, iterativer und vor allem auch kreativer und nicht mehr so dieses, wir werden glücklich, wenn wir 300 Charts Theorie abgegeben haben oder strategische Herleitung. Und das finde ich, hat man jetzt auch in der Erläuterung der drei Säulen ganz schön gemerkt. Ne? Es geht ja um dieses Bauen, Testen, Rapid Prototyping, Machen, Evaluieren, Leute mitnehmen. Also das ist ja das, wo früher dann die anderen Strategieberatungen gesagt haben, so, wir sind fertig, wir geben das jetzt ins Transformation Office, seht mal zu, wie ihr den Weg jetzt ohne uns weitergehen könnt. Also das finde ich spannend. Was ist eure Erkenntnis mit Blick auch auf Strategieberatungen, die eher nicht aus dem Markenbereich, sondern wirklich aus diesem Geschäftsmodell, Strategietransformationsbereich kommen? Ist das für die noch eine Hürde, in die Exekution zu kommen?
Also das ist ja sozusagen gerade der Trend hier. Unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender Lars Lehne hat ja mal diesen schönen Artikel Hund beißt Mann oder Mann beißt Hund. Da ging es so ein bisschen darum, wenn sozusagen die Kreativbranche jetzt mal zurückschlägt, weil die Consulting-Branche halt so beherzt in den Kreativtopf greift und sich auch durch Fusion oder andere Maßnahmen sozusagen Skills hinzuholt, die sie halt nicht hat, nämlich Empathie, Kreativität, auch Schnelligkeit im Pragmatismus, im Denken und Handeln. Und andersrum fangen jetzt eben auch Agenturen an, sozusagen zurückzuschlagen in der von der Sicherheit Analytics oder auch Prozesssicherheit oder eben businessstrategische Kompetenzen so draufholen. Und was du angesprochen hast, eben so ein bisschen nebenbei, ist, glaube ich, das ist eigentlich der USP, nicht, ob du diese Kompetenzen irgendwie zusammenkaufen kannst. Das ist ehrlicherweise überhaupt kein Problem. Wenn du Kohle hast, natürlich nur. Aber schaffst du es, dass die zusammen die gleiche Melodie spielen? Sitzt da sozusagen ein Star-Geiger neben einem Star und so weiter? Kannst du die Instrumente vorstellen? Oder hast du wirklich die Fähigkeit, dass die nicht unbedingt durch einen Dirigenten, weil das ist auch noch ein bisschen die alte Welt, sind, dass die intuitiv durch die Kraft auch einer Unternehmensmarke, einer gemeinsamen Philosophie, eines Wertesets irgendwie zusammen gut klingen. Mhm. Da will ich jetzt auch keinem zu nahe treten, aber was ich bislang so gehört habe von den Cases, wo sagen die großen klassischen Consultancies sich Kreativpower oder Experience-Power zugekauft haben, das ist Black and White. Und die funktionieren nicht zusammen. Die sind wirklich aus anderen Welten. Und da legen wir gerade sehr großen Wert drauf, dass natürlich Projektanfragen und auch Projektanforderungen, Projektatmosphären oder auch Projektkultur, wenn man das so komisch beschreiben darf, bei einem Bildprojekt, anders als bei einem Grower, als bei einem Transform, aber bei uns greift Bild, also die Business-Idee, dann Grow, diese Idee groß machen und Transform, auch noch die Mannschaft entsprechend zu enablen und zu motivieren. Das ist bei uns aus einem Guss. Also wir arbeiten im Prinzip, also die Tiefe der einzelnen Säule ist wichtig, aber eigentlich ist die Querverbindung der Clou. Und ich glaube, das sind Agenturen besser. Oder agenturlike Ökosysteme sind besser im Kollaborieren.
Das wollte ich auch betonen. Also in der Tat, dieses Mindset tatsächlich von Kollaboration, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges. Und das merkt man zum Beispiel bei uns auch, weil wir können Projekte eben halt relativ schnell dann mal auf die Straße bringen oder aber eben halt sie total systematisch, substanziell auch empirisch erforschen, bevor wir sie schnell auf die Straße gebracht haben. Also auch diese Flexibilität, dieses Vor- und Zurücks und dass wir das auch tatsächlich aus einer Organisation anbieten können, plus natürlich eben bei uns auch durch die Gruppenzugehörigkeit zu Syzygy auch das technologische Umsetzungsversprechen wirklich glaubwürdig auch mit abliefern zu können und zu sagen, natürlich sind wir auch in der Lage, da Ideen, die wir gebaut haben, eben nicht an der Strategiephase abzubrechen oder an der Kreativphase abzubrechen, sondern eben halt auch wirklich dann in den Markt zu tragen und auch wirklich marktfähig zu machen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich meine, es gibt so diese berühmte Entwicklung, wo man einfach sagen muss, früher warst du als Berater schon relativ gut, wenn du, wie keine Ahnung, in einem kollaborativen Prozess mit dem Kunden 10, 20, 30 Ideen entwickelt hast, die getaugt haben für Businessmodelle. Und dann hast du dich in der Tat oft zurückgezogen oder dich nicht mehr so richtig drum gekümmert. Hattest auch oft nicht das Mandat zu sehen, was daraus wird. Und da haben auch viele Unternehmen, ich glaube, aus den Erfahrungen so der letzten 10 Jahre auch sehr gelernt. Da gab es ja unterschiedlichste Ansätze mit Corporate Venturing und mit Acceleratoren, auch mit wirklich sozusagen Ausgründung. Die haben ja mal mehr und mal weniger funktioniert, die meisten nicht so überragend. Und da gibt es einfach heute ganz klar den Auftrag an uns, einen sehr customized Ansatz zu liefern und wirklich die, also handverlesen eigentlich im Grunde genommen, die Expertise mit reinzubringen in so ein Projekt. Mhm. Und wie gesagt, und manchmal ist die Frage einfach, können wir das schnell zum Leben erwecken oder können wir das vielleicht im Gegenteil erstmal sehr, sehr substanziell erforschen? Diese Frage, die bringt uns sozusagen ans Spiel.
Durch eure neue Aufstellung oder auch Ausrichtung verändert sich ja eigentlich für euch auch der Auftraggeber. Also so klassisch kommend aus der markenstrategischen Lehre war das dann wahrscheinlich immer der Leiter strategisches Marketing, CMO, vielleicht irgendwie Vorstand für Vertrieb und Marke. Und was ist eure Erfahrung? Sind es häufiger jetzt CEO-Projekte? Oder ist es zumindest auch das Ansinnen, auf CEO-Level gewisse Themen zu platzieren? Wir sprachen ja vorhin auch über die ein bisschen Rolle des CMOs, wie sie sich entwickelt hat und welches Potenzial sie vielleicht auch hätte, sich in andere Gefilde wieder als Impulsgeber von Unternehmen vorzutasten.
Also ich glaube, man kann generell definitiv sagen, dass die unsere Auftraggeberstruktur, dass die deutlich heterogener ist, als sie es noch vor 10 Jahren war. Mhm. Man kann vor allen Dingen auch sagen, dass wir eben halt untypischere CMO-Themen haben, mit denen wir tatsächlich es schaffen, die CMOs dann auch so aufzu... Also nein, falscher Ausdruck. Ich will nicht sagen, dass wir sie aufmunitionieren, aber wir helfen ihnen dabei, sich selbst so aufzumunitionieren, dass sie mit jedem anderen C-Level sozusagen ihre Themen auch auf die Agenda des Gesamtunternehmens und damit meist auch auf die Agenda des CEOs bringen oder eben mit dem CEO auf einmal zusammen Themen entwickeln. Das Ganze ist, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, sicherlich gekommen irgendwie aus dem ganzen Purpose-Thema heraus. Es sind aber heute ganz, ganz viele andere Themen, die der CMO, weil er einfach dann vielleicht doch den nächsten Draht hat zu Konsumenten, oft auch zur eigenen Organisation, die er spürt und die er früher aufsetzen kann, die er in der Vergangenheit vielleicht nicht so substanziell aufsetzen konnte und die wir aber jetzt sozusagen, indem wir sie eben tatsächlich in ein Business Case verpacken, in echten Business Impact sozusagen übersetzen, dann tatsächlich viel, viel schneller auch in der Unternehmensagenda weit nach oben kriegen. Mhm. Und das ist definitiv passiert, kann man sagen. Vielleicht noch eine Randbemerkung dazu. Wir haben bei Different das große Glück, dass wir eigentlich die letzten 10, 15 Jahre über schon immer mit Teilen unseres Portfolios oder unseres Angebotes an Unternehmens- oder an Kundenstrukturen generell gewandt haben, die nicht nur aus dem Marketing kamen. Also das ganze Thema dieser Kompetenztransformation oder Enablement, die hatte ganz früh schon sehr viel zu tun mit strategischen HR-Abteilungen, die so vor 10 Jahren, 12 Jahren groß geworden sind in Deutschland und auf einmal überall auf der Agenda waren, so im Zuge des fortschreitenden War for Talents. Und da haben wir ganz, ganz tolle Kompetenzen auch für uns entwickelt und haben deshalb eigentlich heute einen sehr guten Überblick nach wie vor über die Corporate Agenda und können das entsprechend auch spielen.
Was ich, wenn ich darauf noch ergänzen möchte, ich glaube, es ist eigentlich fast weniger eine Frage des Titels, mit wem wir zusammenarbeiten, sondern irgendwie auch ein bisschen der Einstellung oder des Impetus, mit dem dieser Mensch unterwegs ist, weil es gibt, glaube ich, auch im Bereich CMOs, einige CMOs, die sich irgendwie wirklich tatsächlich als Verpackungskünstler für Produktthemen betrachten und die ihre Skills sehr darauf verlegen, wie kommunikationsstrategische Ausspielung zu erfolgen, die auch eine große Mediakompetenz haben, die ich gar nicht geringschätzen will, aber die ist aus meiner Sicht ersetzbar irgendwo. Die kann man sich im Zweifelsfall auch gut einkaufen. Ich glaube, dass wenn CMO seinen Impetus so sieht, zu sagen, er ist derjenige welche, der weiß, wo eigentlich Relevanz der Zukunft, der sozusagen responsibel auch zum Zeitgeschehen in der Lage ist, die Räume zu sehen, die in Zukunft aufgehen, dann ist das 100 10%ig businessrelevant. Und wenn er so durch seinen Job geht und auch so durch sein Unternehmen geht und so in seinen Meetings auftritt, dann hat er auch die Themen so. Mhm. Und genauso gibt's wahrscheinlich CEOs, die wiederum dieses Thema neue Businessräume sehen, gar nicht für ihren halten, sondern das muss der Innovationsfuzzi machen. Und also, ich will es gar nicht so
sehr hast du recht, das ist wirklich
die Art von Frau oder Mann, mit der man es dann jeweils zu tun hat, weißt du?
Ja, bin ich total bei euch, ist ein absolutes Mindset-Thema. Sag mal, was mich so interessiert, weil das ist die Erkenntnis, dass eigentlich tun sich ja Strategieberatung und Agenturen mit ihren eigenen Positionierungen immer sehr, sehr, sehr schwer. Da wird mal so ein Prozess angestoßen, da dauert der ewig lang, dann wird der wieder verbuddelt, weil Kundenprojekte wieder wichtiger sind und eigentlich all das, was man kann, also die Methodenkompetenz, ja, der ganze Koffer, das liegt ja alles da und man selber tut sich so wahnsinnig schwer, das bei sich anzuwenden. Und ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich ein großer Fan eurer Positionierung bin, weil ich die sehr klug positiv im Framing finde und weil die auch neugierig macht. Sonst würden wir ja auch nicht sprechen. Also die Frage ist, wie habt ihr das hingekriegt? Was war das? War das ein schmerzhafter Prozess? Ging das schnell? Alles, hatte die externe Berater?
Also ja, man kann die Geschichte ganz lang erzählen. Ich versuche jetzt mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Wir haben uns im letzten Jahr dann im Zuge tatsächlich auch des Mergers, du hast es angesprochen, mit unserem Schwesterunternehmen U-Seeds unter unserem Markennamen dann daran begeben, uns zu überlegen, wenn wir zusammengehen, welche Möglichkeiten bieten sich eigentlich aus diesen beiden Kompetenzen, mit denen wir auf den Markt gucken, also unserem Markenthema und dem Experience, der Experience-Kompetenz der Kollegen, und haben uns relativ systematisch hingesetzt, haben eine strategische Stoßrichtung, die haben wir tatsächlich selber aus uns selbst heraus entwickelt. Ich gebe zu, aber du hast mit allem, was du sagst, recht. Das wird immer verschoben, wird immer nach hinten priorisiert. Wir haben uns dann irgendwann mal, und da hat uns dann an der Stelle doch die Pandemie geholfen, als es gerade so erlaubt war, haben wir gesagt, jetzt machen wir ein Offsite. Und da sind einfach alle hingekommen, die bei uns im Unternehmen was zu sagen hatten und also im Sinne von was zu beitragen wollten, und haben das dann tatsächlich wirklich in so einem Offsite gemacht mit der ganzen Führungsmannschaft und haben die in den Flock eingeschlagen, haben die Richtung eingeschlagen. Mhm. Und dann passierte allerdings etwas, und deshalb hat Jan auch gerade so ein bisschen die Augen verdreht, auch hörbar, glaube ich, für die Hörer.
Die Augen verdreht, finde ich sehr gut.
Da ist tatsächlich sozusagen dann eine sehr strategische, sehr intellektuelle, sehr kognitive Positionierung daraus entstanden, über die wir jetzt auch erstmal nicht reden wollen. Und die haben wir dann, also bis dann der Letzte sozusagen verstanden hatte von uns, dass diese Positionierung einfach zu kompliziert war, hat es ein bisschen gedauert. Also wir haben dann noch versucht, nochmal in eine Schleife zu packen und nochmal, Stichwort Verpackungskünstler, du hast es gerade eben gesagt, ja, nochmal irgendwie anders zu framen und zu paraphrasieren, und haben dann tatsächlich mit Hilfe eines kreativen Teams uns nochmal hingesetzt und gesagt, so, jetzt versuchen wir nochmal einmal das Ganze wirklich so Storytelling. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt und haben erzählt. Und dann war es tatsächlich wirklich so, dass, das war aber eine Kollaboration. Ich könnte dir wirklich nicht genau sagen, wer es dann nachher irgendwie auf die Wand geschrieben hat. Auf einmal stand da dieses neue Wachstum. Und das hat auf einmal alles so zusammengepackt und alles so in ein Wort, in einen Begriff gefasst, zu sagen, ja, es ist Wachstum. Wir sind eine Unternehmensberatung oder eine Strategieberatung. Aber wir sind eben halt different mit dem dritten F. Ja? Also wir sind anders. Wir sind gegen den Strom. Wir sind gegen bestimmte Konventionen und brechen da aus. Und wir sind abgesehen davon auch seit sehr vielen Jahren, aber zumindest seit sehr geraumer Zeit und auch sehr, sehr fassbar, ihr habt über das Marketing for Future-Thema gerade vorhin gesprochen, sind wir einfach auf anderen alternativen Wegen unterwegs und sind auf der Suche nach dem höheren Sinn. Das ganze Purpose-Thema ist uns auf den Leib geschneidert. Mhm. Und dann stand da auf einmal ein neues Wachstum. Und das war in seiner das war so einer der Heureka-Momente. Ich muss dazu sagen, vielleicht als Anekdote, es gab in meinem beruflichen Leben eigentlich zwei. Vielleicht nehme ich noch die dritte rein, wo ich meinen Partner Jan Pechmann in seiner Zeit mal auf einer Tanzfläche getroffen habe und wir uns dann, dann entschlossen haben, was zusammen zu machen. Aber der dritte war, das habe ich schon gespoilert, als wir das neue Wachstum gefunden haben. Der zweite war, als wir wirklich saßen und überlegt haben, wie wir heißen sollen. Und dann haben wir da also an dem Logo alles versucht mit Farben und Fonds und so weiter. Und dann war da einfach einer und hat einmal auf die F-Taste gedrückt und auf einmal war das dritte F indifferent und es war bumm. Das war halt Markenfindung in eigener Sache.
Aber was wirklich schwerer Häutungsprozess war, wenn ich da meine Perspektive reinbringen kann, glaube ich, oder was das Große an der aktuellen Positionierung ist, das Bekenntnis zu Wachstum in diesen Postwachstumszeiten. Eigentlich ist das Narrativ gar nicht mehr so en vogue. Und das jetzt wiederum das Coole daran, dass wir sagen, nee, das ist nach wie vor noch der Treiber. Und es muss uns sogar schaffen, dass Wachstum weiter irgendwie salonfähig bleibt. Eben auf diese neue Art und Weise, eben nicht auf Lasten von anderen. Das glaube ich, ist wirklich, das war ein großer bold move. Und dann für uns tatsächlich auch der Schritt, wir haben das jetzt ein bisschen ausgeblendet, aber bis vor einem Jahr hießen wir Strategieagentur. Da waren Alex und ich auch stolz drauf, wie Bolle, dass wir das erfunden haben. Ja, das Genre der Strategieagentur, das Beste aus beiden Welten, die Analytik einer Beratung, die Coolness und Lässigkeit, Kreativität einer Agentur, pipapo. Und da jetzt sozusagen für uns auch zu sagen, wir verlassen jetzt wirklich diesen Agenturtanzbereich und werden der wir sind eine Beratung eigentlich auch schon immer gewesen. Das waren die großen Schritte und da braucht es Hilfe von außen tatsächlich, braucht es eine starke Hebamme.
Toll, aber die hat das Kind zur Welt gebracht und es schreit und ist vital.
Yes.
Das ist gut. Ja. Ja. Ihr beiden habt tausend Dank. Es hat genauso viel Spaß gemacht, wie ich mir erhofft habe, mit euch über das neue Wachstum zu sprechen. Und ich wünsche euch auf eurem neuen Weg ganz, ganz viel Glück und vor allem viel Freude und Sinn.
Dankeschön.
Danke gleichfalls. Danke, Kim. Danke, Kim. War super. Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.